Kapitel 2, die Verse 5 bis 10 und 15 bis 23. Im Palastbezirk von Susa lebte ein Jude namens Mordekai, der Sohn Jairs. Er war vom Stamm Benjamin und ein Nachkomme von Shimi und Kisch. Als der Babylonier König Nebukadnezar eine Anzahl von Judäern mit König Joachim aus Jerusalem in die Verbannung geführt hatte, war auch die Familie von Mordekai unter den Verschleppten gewesen. Mordekai hatte eine Cousine, Hadessa, auch Esther genannt. Sie war außerordentlich schön. Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordekai sie als Tochter angenommen. Als der königliche Erlass bekannt gemacht wurde und die Mädchen von Susa in die Obhut von Hegai gebracht wurden, da war unter ihnen auch Esther. Sie wurde in den königlichen Harem gebracht und dem Eunuchen Hegai übergeben. Sie fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass sofort mit der Pflege ihrer Schönheit begonnen und sie aufs Beste ernährt wurde. Er gab ihr die schönsten Räume im Harem und 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast. Nach der Weisung von Mordekai hatte Esther nichts über ihre jüdische Herkunft gesagt. Eines Tages kam die Reihe auch an Esther, die Tochter von Abihail, dem Onkel jenes Mordekais, der sie nach dem Tod ihres Vaters als Tochter angenommen hatte. Sie verzichtete darauf, Kleidung und Schmuck selbst auszusuchen und nahm nur das, was Hegai ihr empfohlen hatte. Alle, die sie sahen, waren voller Bewunderung. So wurde Esther zum König in den Palast gebracht. Im 10. Monat seines 7. Regierungsjahres, dem Monat Tebet. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an allen anderen Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashitis Stelle zur Königin. Er gab ihr zu Ehren ein großes Festmahl und lud alle führenden Männer seines Reiches dazu ein. Er gewährte den Provinzen seines Reiches einen Steuernachlass und verteilte königliche Geschenke. Inzwischen wurden zum zweiten Mal Mädchen für den König gesammelt. Esther hatte dem König immer noch nichts von ihrer jüdischen Herkunft und Volkszugehörigkeit gesagt. So hatte Mordekai es ihr befohlen und sie folgte ihm noch genauso wie damals, als sie seine Pflegetochter war. Mordekai stand inzwischen in königlichen Diensten und saß in der Thronhalle des Palastbezirks. Gerade damals nun machten Bigtan und Teresh, 2 königliche Eunuchen, die Torwache befehligten, eine Verschwörung. Sie waren unzufrieden mit dem König und beschlossen, ihn umzubringen. Mordekai, der ja ebenfalls dort im Tor war, erfuhr davon und sagte es Königin Esther, die es in seinem Auftrag sofort dem König meldete. Die Sache wurde untersucht, die Verschwörung aufgedeckt und die beiden Schuldigen wurden an den Galgen gehängt. Der König ließ den Vorfall in die amtliche Chronik eintragen.
Ja, wir starten heute in die Sommerpredigtserie zum Buch Esther. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr gedacht habt, als Miri am Anfang gesagt hat, wir starten heute in die Serie zum Esther-Buch. Viele von uns haben wahrscheinlich noch nie eine Predigt zu diesem Buch gehört. Gestern beim Männerabend habe ich ein paar Umfragen gemacht, ein paar Leute gefragt, ein paar Männer gefragt und einige von denen haben das bestätigt, sie haben noch nie eine Predigt zum Esther-Buch gehört. Es ist eins der Bücher aus dem Alten Testament, aus der gesamten Bibel, über das am seltensten gepredigt wird. Dabei hat es eigentlich mit 10 Kapiteln eine sehr überschaubare Länge und, das hat man jetzt in der Lesung schon ein Stück weit gemerkt, es erzählt von einer sehr, sehr spannenden und ergreifenden Geschichte. Man könnte viele Gründe anführen, warum es Sinn macht, über das Buch Esther zu predigen. es mal durchzupredigen, nicht nur eine Predigt dazu zu hören. Ich möchte heute und jetzt in dem Moment nur einen Grund nennen. Denn Esther ist Teil der jüdischen Minderheit zu der Zeit, die im Reich Persien lebte. Überall verstreut, aber auch in der Hauptstadt in Susa, da wo der Königspalast ist. Und die Frage ist, wie verhält sich so eine Minderheit, eine religiöse Minderheit in einem Land, wo die Bevölkerung drumherum ganz andere Werte lebt, eine andere Weltanschauung verfolgt und somit quasi auch Druck auf diese Minderheit ausübt. Wie verhält man sich in dieser Situation? Passt man sich an? Ist man Teil der Gesellschaft und lebt seinen Glauben, seine Vorstellung nur im Privaten aus? Oder versucht man sich, soweit es geht, von der Gesellschaft abzukapseln, gründet eine Subkultur, ist nur in seiner Bubble unterwegs und versucht so, die Identität zu wahren? Wie geht man damit um? Diese und ähnlich spannende Fragen, die werden im Esther-Buch behandelt. Denn die Juden, die damals unter den Babyloniern gefangen genommen wurden und wegdeportiert wurden, lebten jetzt auch in dem Persischen Reich überall verteilt und müssen ihr Leben in diesem Alltag in einem anderen Land unter einer anderen Religion leben. Und darum wollen wir uns die nächsten 5 Wochen mit dem Esther-Buch befassen und starten heute mit dem ersten Thema. Ich habe das Thema überschrieben mit Gottes verborgene Souveränität. Gottes verborgene Souveränität. Und es beginnt im ersten Kapitel damit, dass König Xerxes, in manchen Bibelübersetzungen heißt er auch Ahasveros, es sind 2 Namen für dieselbe Person, König Xerxes veranstaltet ein riesiges Fest. Und er lässt alle führenden Männer aus seinem Reich einladen. Und das Reich war riesig. Es ging von Indien bis Äthiopien, 127 Provinzen. Und diese Statthalter aller Provinzen lädt er ein. Alle führenden Männer seines Reiches sind da. Und natürlich, wie kann es anders sein, es gibt Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Und auf dem Höhepunkt dieses Festes, wo alle Männer wahrscheinlich schon stockbesoffen waren, hat Xerxes eine Idee. Er hat die ganze Feier genutzt, um sein Reichtum, seine Macht, die Herrlichkeit seines Königreiches zu präsentieren. Und jetzt wollte er ein weiteres Juwel aus seiner Sammlung vorstellen. Es war ein Mensch. Es war die Königin, Vashti. Sie war sehr, sehr schön, so lesen wir es im Bibeltext. Und er wollte sie jetzt diesen gaffenden Männern, kann man gerade so sagen, vorstellen, präsentieren, so wie alles andere, was er im Laufe dieses Festes den Männern präsentiert hat. Und aus unerklärlichen Gründen hat Vashti keine Lust dazu. Sie will nicht vor diesen ganzen Männern erscheinen, die schon tagelang gefeiert haben. Und jetzt kommt eine ganz schlimme Mischung bei Xerxes zusammen. Es ist auf der einen Seite der Alkohol und auf der anderen Seite ein glühender Zorn, der ihn jetzt packt. Und das führt dazu, dass er Vashti absetzt und verbannt. Wir wissen nicht genau, was mit ihr passiert, aber sie verschwindet von der Bildfläche und taucht nie wieder auf. Damit endet das erste Kapitel. Und in unseren Bibeln schließt sich das zweite Kapitel natürlich ganz nahtlos an. In der Realität liegen aber zwischen Kapitel 1 und 2 ungefähr 4 Jahre. Außerbiblische Quellen erklären uns auch den Grund. Es lag daran, dass König Xerxes für 3 Jahre, mindestens 3 Jahre, wahrscheinlich etwas länger, auf seinem Griechenlandfeldzug war. Er war also mit seinem Heer unterwegs, kam aber etwas früher zurück als sein Heer. Das führten die Schlachten weiter, aber er war wieder zurück in Susa. Und wie es so kommen muss, denkt er jetzt zurück an Vashti. Er vermisst sie wahrscheinlich und so kommen seine Berater auf die Idee, wir brauchen eine neue Königin für unseren König. Und nun veranstaltet Xerxes die wohl größte Castingshow der ganzen Geschichte. Er lässt die hübschesten Jungfrauen aus seinem Riesenreich einfliegen, einsammeln und sie nach Susa in die Hauptstadt zu bringen. Und es ist offensichtlich, was sie tun sollen. Sie sollen eine Nacht mit ihm verbringen. Und die Frau, die ihm danach am besten gefällt, die wird er sich aussuchen und zu seiner Königin machen. Eine dieser Frauen ist Esther. Sie kommt auch an den Hof des Königs. Hadassah ist ihr jüdischer Name, sie wird aber eigentlich immer nur mit Esther betitelt. Sie war ein Waisenkind. Ihre Eltern sind wahrscheinlich früh gestorben, darum hat ihr Verwandter Mordechai sie aufgenommen und ist ihr Adoptivvater. Esther war ebenfalls sehr, sehr schön und durfte darum an dieser moralisch zweifelhaften Castingshow teilnehmen. Ob die Leute damals gefragt wurden, die Frauen, ob sie eingeladen wurden, berufen wurden oder einfach eingezogen wurden, das wissen wir nicht. Aber Esther kommt mit vielen anderen Frauen in das Frauenhaus des Königs. Und hier durchlaufen sie jetzt eine sage und schreibe 12-monatige Beauty-Kur. So würden wir es heute beschreiben. Sie werden verwöhnt von A bis Z mit allem, was es damals gab, um so vorbereitet zu werden auf diese eine Begegnung mit König Xerxes. 12 Wochen lang Beauty-Kur, wahrscheinlich auch Sprachstudium und Etikette und all sowas, was dazugehörte, damit sie bereit sind für diese Begegnung mit dem größten König der damaligen Welt. Während diesen 12 Monaten gewinnt Esther sehr schnell die Aufmerksamkeit des Leiters dieser Castingshow. Und das führt dazu, dass sie von ihm nur das Beste vom Besten bekommt. Und diese Bevorzugung von ihr passiert nicht nur an dieser Stelle, sondern es geht auch weiter, als sie zum König gerufen wird. Dort heißt es: Der König fand an Esther mehr Gefallen als an allen anderen Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Das Gute an Geschichtsbüchern im Alten Testament ist, dass sie eigentlich relativ leicht zu verstehen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Paulustext aus dem Neuen Testament daneben liegt, ist das nicht mehr ganz so klar. Aber hier wissen wir es. Und man könnte es grob vereinfacht so zusammenfassen. Weil Vashti ungehorsam war, ist für sie die Geschichte zu Ende. Und weil Esther bildhübsch ist, geht es mit ihr jetzt richtig los und sie wird Königin von Xerxes. So könnte man es ganz, ganz einfach zusammenfassen. Die Frage ist dann aber, gerade wenn man so simpel zusammenfasst, was bedeutet das dann für uns heute als Gemeinde im Zeitalter des Neuen Testaments? Was können wir daraus mitnehmen? Sollen wir alle Castingshows mitnehmen, sei es im Fernsehen oder im Real Life? Nein, das ist, glaube ich, nicht die Message vom Esther-Buch. Darum geht es nicht. Aber was dann? Was bedeutet diese Geschichte, die so viele Jahrtausende alt ist, für uns heute? Ich habe 2 Punkte herausgehoben, die ich mit euch jetzt etwas länger anschauen möchte, die zeigen, was wir aus diesem ganz, ganz alten Buch mitnehmen können. Das eine ist, dass eine gottlose Welt uns nicht überraschen sollte. Eine gottlose Welt darf und soll uns nicht überraschen. Gerade im ersten Kapitel sehen wir, wie das Leben am Königshof dieses Weltreiches zu der damaligen Zeit funktioniert. Was dort vorherrscht, welche Werte verfolgt werden. Und wir merken, es ist unglaublich dekadent. Es ist geprägt von Festen und Feiern, die dann immer in einem Saufgelage enden. Wir sehen, dass Selbstdarstellung an der Tagesordnung steht. Nicht nur beim König, sondern auch bei allen anderen wichtigen und mächtigen Beamten der Zeit. Das erste Fest, das ich gerade schon erwähnt habe, das dauerte 180 Tage lang. 180 Tage lang die mächtigsten Männer des Reiches eingepfercht in dieser Burg. 180 Tage. Und was war der Zweck? Das hatte ich auch schon gesagt. Es ging Xerxes eigentlich nur darum, sein Reichtum, seine Macht und all das, was er hatte, zur Schau zu stellen. Und dafür hat er sich 180 Tage Zeit genommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und kaum war dieses Fest zu Ende, veranstaltete er ein weiteres Fest. Das dauerte nur 7 Tage und war für die ganzen Bewohner oder für den Hofstaat in Susa geeignet. Und sie konnten auch 7 Tage lang alles essen und trinken, was so die Königstafel hergab. Wir sehen also Egoismus, Selbstdarstellung, Verschwendung, Hochmut, all das hat die Elite der damaligen Zeit geprägt. Das war das, was ihnen wichtig war, was sie verkörpert haben. Und dazu kam noch, dass sie ihre Macht auch einfach so gebraucht haben, wie sie es wollten. Wir sehen es bei Hegai zum Beispiel. Er bevorzugt einfach ganz eindeutig Esther. Stellt euch mal vor, das würde heute jemand in der Castingshow, die über die Medien verfolgt werden kann, passieren. Dann wird doch ein Aufschrei losgehen. Es war egal. Das, was die Machthaber machen wollten, haben sie gemacht. Später sehen wir, dass Haman, eine weitere Hauptfigur aus dem Esther-Buch, den Mordechai einfach beseitigen will und er stellt einen Galgen auf und ist schon kurz davor, ihn aufzuhören, einfach weil er es kann. Es kommt nicht so, aber das sehen wir dann im weiteren Verlauf der Predigtserie. Oder Xerxes braucht eine neue Königin. Was wird gemacht? Es werden einfach hunderte von Frauen aus dem ganzen Reich zu ihm in die Burg geschleppt und sie stehen ihm einfach zur Verfügung, damit er die Beste für sich heraussuchen kann. Wir könnten jetzt sagen, in was für ein gottloses Umfeld ist Esther da gekommen? Warum ist dieses Buch überhaupt in der Bibel? Das kann doch nicht sein, dass wir sowas lesen. Aber wenn wir jetzt mal zu uns schauen, ein paar tausend Jahre weiter, ist unsere Gesellschaft eigentlich groß anders geworden in der Zeit? Es entwickelt sich ja alles immer so positiv, das menschliche Potenzial wird immer besser. Also müsste eigentlich unsere Gesellschaft doch auf einem viel höheren Niveau sein, oder? Seriöse Regierungen, so könnten wir es auf jeden Fall sagen, feiern wahrscheinlich nicht mehr solche Orgien, zumindest nicht öffentlich. Von manchen Großunternehmen oder den Führungsetagen wissen wir leider, dass es doch noch der Fall ist. Wenn wir also auch sagen, es ist einiges anders geworden, es ist sicherlich auch vieles besser geworden, so sehen wir doch, dass es immer noch viele Überschneidungen, viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gesellschaften und den Kulturen gibt. Zum Beispiel in den Werten, die verfolgt werden. Äußerlichkeiten wie Macht, Reichtum, Schönheit, Beziehungen, Status, Finanzen, das sind immer noch Werte, die unsere Gesellschaft antreiben. Es ist nicht mehr ganz so klar unter Geschlechtern aufgeteilt wie damals. Aber diese Werte treiben unsere Gesellschaft nach wie vor an. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann müssen wir sagen, dass es uns hier und da auch mal mitreißt und wir auch in diesem Strom mitschwimmen. Mein Haus, mein Auto, mein Beruf, mein Status, meine Beziehung, all diese Sachen, die gehen auch nicht spurlos an uns vorbei. Wir schauen auch mal über den Zaun unseres Nachbarn und vergleichen und schneiden dann mal besser und mal schlechter ab. Und um in einem dieser Bereiche weiterzukommen, tun wir manchmal sogar Sachen, die wir eigentlich nicht gut finden würden. Aber man tut es dann trotzdem. Bei Esther ist es eigentlich ja nicht anders. Oder wie würden wir sie beurteilen, wenn wir ihr ein Zeugnis ausstellen müssten nach diesen 2 Kapiteln, die ich gerade zusammengefasst habe? Wie würden wir sie beurteilen? Wie kommt sie darin weg in diesen 2 Kapiteln? Sie ist ja eigentlich eine Jüdin. Sie verheimlicht es zwar, aber sie ist eine Jüdin und hat diese Werte von klein auf miterlebt. Aber wir sehen in diesen 2 Kapiteln, dass sie ganz anders lebt, dass sie diese Werte nicht auslebt. Erinnert euch zum Beispiel an Daniel. Ein paar Jahrzehnte früher als Esther kam er an den Königshof in Babylon. Und was ist das Erste, was er sagt, als er mit seinem Ausbilder ins Gespräch geht? Das Erste, was er zu ihm sagt oder was er aushandelt, ist: Ich möchte bitte mit meinen Freunden nur das essen, was ich als Jude essen darf. Also bitte nur koschere Küche für mich und meine Freunde. Er handelt das aus, weil ihm das wichtig ist. Was macht Esther? Sie nimmt alles mit, was die Königstafel zu bieten hat und isst das, was ihr aufgetischt wird. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, das sind doch nur Äußerlichkeiten. Es sind nur Speisevorschriften des mosaischen Gesetzes. Okay, aber was ist mit Ehebruch? Sie schläft mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Man könnte sagen, okay, die Ehe war damit vollzogen. Dann, was sagt aber das mosaische Gesetz zu einer Hochzeit mit Andersgläubigen? Ist nicht in Ordnung. Und wir sehen, dass Esther hier ein Tabu nach dem anderen bricht. Sie ist eine Jüdin, lebt aber nicht dementsprechend. Die Frage ist aber eigentlich, wie sollte sie es auch anders tun? Sie ist ein Teenager. Ein Teenager, das allein und verlassen an den größten Königshof der damaligen Zeit kommt. Der Druck war wahrscheinlich unglaublich für sie, weil alle anderen Mädchen um sie herum ja einfach in diesem Strom mitgeschwommen sind, es wahrscheinlich sogar super gut fanden. Sie wird hier und da mitgezogen und wir sehen, dass sie manche kleine und manche große Entscheidungen nicht so trifft, wie sie sie eigentlich hätte treffen sollen als Jüdin. Und wir sehen heute bei uns, dass es uns eigentlich manchmal genauso geht wie Esther. Wir werden von der Gesellschaft beeinflusst. Wir machen Fehler. Wir treffen falsche Entscheidungen und sind dadurch manchmal an Punkten, an die wir eigentlich nie kommen wollten. Und wisst ihr was? Fast alle Menschen, über die in der Bibel berichtet wird, leisten sich genau das Gleiche. Sie machen Fehler, treffen falsche Entscheidungen und landen an Punkten, an denen sie eigentlich niemals sein wollten. Aber, und das dürfen wir auch aus dem Esther-Buch mitnehmen, Gott wollte niemals mit dem 1% der geistlichen Überflieger Geschichte schreiben. Hat er sich nie vorgenommen. Dann wäre der Pool, aus dem er fischen könnte, ja auch sehr, sehr klein. Von Anfang an hat Gott mit Menschen gearbeitet, die Fehler machen, die sündigen, die eigentlich nicht das tun, was sie tun wollten. Aber andere Menschen hatte Gott damals und hat er heute auch nicht zur Verfügung. Er hat sich eingeschränkt und gesagt, ich will mit diesen Menschen arbeiten, mit allem, was dazu gehört. Und darum fängt er mit Esther an. Darum fängt er mit dir an, darum fängt er mit mir an. Er formt uns, er lässt uns einen Schritt nach dem anderen machen, er lässt uns reifen. Und Gott weiß, dass es dabei immer wieder auf und ab geht, dass wir Fehler machen, aber auch gute und richtige Entscheidungen treffen. Aber er lässt sich von unseren Entscheidungen nicht beirren. Denn wenn Gott wollte, dass seine Leute nur das tun, was er will, dann hätte er keine Leute, mit denen er arbeiten könnte. Wenn wir also Gott lieben und ihm treu sein wollen, egal ob es immer klappt oder nicht, dann hat Gott eine Zukunft für uns. Dann hat Gott eine Zukunft für dich, für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Menschen, der ihm nachfolgen will. Wir werden dann auch wie Esther erleben, dass uns die Gottlosigkeit der Gesellschaft hier und da mal in Bann nimmt und uns zu Schritten verleitet, die wir eigentlich nicht tun wollten. Aber wenn wir weiterhin an Gott dranbleiben wollen, mit ihm unterwegs sind, darüber reden, dann hat er weiterhin eine Zukunft für uns. Dann wird er mit uns weiter seinen Weg gehen. Das ist das eine Lernfeld, das wir hier bei Esther sehen können. Das zweite, über das wir jetzt noch sprechen wollen, ist, dass Gott unsichtbar anwesend ist. Gott ist unsichtbar anwesend und das sehen wir auch in diesen zwei Kapiteln und im ganzen Esther-Buch. Wenn man nämlich das Buch liest, wird einem schnell klar, hier wird Gott oder der Herr oder all die Worte, mit denen Gott beschrieben wird im Alten Testament, nicht an einer einzigen Stelle erwähnt. Gott kommt nicht im Buch Esther vor. Und nicht nur das, sondern auch alle anderen Themen, die der israelitischen oder jüdischen Religion wichtig sind, kommen nicht vor. Es geht niemals um das Gesetz, Propheten oder Verheißungen werden nie erwähnt, noch nicht mal das Gebet wird angesprochen. Es wird wohl über das Fasten geredet, aber selbst beim Fasten, wo für jeden Juden klar ist, da gehört das Gebet dazu, wird das Gebet im Buch Esther niemals erwähnt. Der Tempel kommt nicht vor, Jerusalem nicht und all diese Sachen. Hier geht's null um die jüdische Religion, könnte man meinen, wenn man das ganze Buch liest. Stellt euch mal vor, wir würden nur einen einzigen Gottesdienst feiern, ohne dass Jesus, Gott, Bibel, was auch immer erwähnt wird. Was würde danach passieren? Und hier ist ein ganzes Buch, das in den Kanon des Alten Testaments aufgenommen wurde, wo Gott nicht mit einer Silbe erwähnt wird. Und es wirkt fast so, wenn man es einfach oberflächlich liest, als ob das so ein jüdisches Märchen wird. Es ist ja eine tolle Geschichte. Ein einfaches Mädchen wird Königin. Davon gab es auch genug Filme in Hollywood. So könnte es klingen, wenn man es einfach nur oberflächlich liest. Wenn wir dann aber genauer hinsehen, dann merken wir, dass der Autor es ganz bewusst so geschrieben und formuliert hat. Es war sein Ziel, dass Gott nicht erwähnt wird, aber trotzdem überall anwesend mitschwingt. Zwischen den Zeilen quasi doch im Buch geschrieben steht. Darum wird das Esther-Buch in der alttestamentlichen Forschung auch als ein Meisterwerk der jüdischen Erzählkunst angesehen. Es ist ganz hohe Qualität in dem Buch zu finden. Also die Frage, woran erkennt man, wenn Gott nicht erwähnt wird, dass der Autor ihn trotzdem überall mitgedacht hat? Ich möchte euch zwei Hinweise vorstellen, die das ganz deutlich aufzeigen. Zum einen finden wir im Esther-Buch ganz, ganz viele kleine Zufälle, die die Geschichte in dem Buch maßgeblich beeinflussen. Stellt euch mal vor, Xerxes hätte an diesem einen Abend nicht zu viel getrunken. Was wäre dann passiert? Er wäre wahrscheinlich nie auf diese banale Idee gekommen, seine Königin Vashti vor diese besoffene Männerhorde zu zerren und sie zur Schau zu stellen. Dann wäre Esther niemals Königin geworden. Sie hätte nicht die Chance dazu bekommen. Also weil Xerxes sich betrinkt, wird Esther Königin. Oder an einer anderen Stelle, wir haben gerade am Ende vom Predigttext gelesen, dass Mordechai, der Adoptivvater von Esther, zufällig mitbekommt, wie eine Verschwörung gegen den König geplant ist. Er gibt es an Esther weiter, Esther an den König, es wird untersucht und die zwei, die das verursacht haben, werden bestraft und getötet. Ein Zufall. Mordechai bekommt das zufällig mit. Ein zweiter Zufall an der gleichen Stelle. Mordechai bekommt dafür keine Belohnung. Der König belohnt ihm diese Information nicht. Erst später, und dazu kommen wir dann in den nächsten Predigten, erst später in einer schlaflosen Nacht, wieder ein Zufall, lässt König Xerxes sich die Chroniken vorlesen und kommt genau auf diese Stelle, wo eingetragen ist, was Mordechai gemacht ist. Und dann fragt er, was ist eigentlich die Belohnung gewesen, die er damals bekommen hat? Sein Leser sagt ihm, gar keine. Und dann startet die Belohnungsaktion, die der ganzen Geschichte im Esther-Buch eine ganz spannende Wendung gibt. Wir sehen also, es reiht sich ein kleiner Zufall an den nächsten. Und so entsteht dann langsam das, was wir im ganzen Esther-Buch sehen können. Ein zweiter Hinweis, der uns zeigt, dass Gott anwesend ist, obwohl er doch irgendwie verborgen ist, ist, dass Gott sein Volk bewahrt. Gott bewahrt sein Volk. Das hört sich jetzt etwas profan an, ist aber ganz bedeutend. Denn das ist die Mission Gottes durch das ganze Alte Testament hindurch. Er verspricht Abraham, Isaak und Jakob, dass aus ihren Nachkommen jemand emporkommen wird, der die ganze Welt segnen und retten wird. Wir wissen, heute ist es Jesus. Aber darum war es wichtig, dass die Geschichte der Juden, des Volkes Israel, immer weitergeht, bis diese Verheißung eintritt. Und wir sehen hier im Esther-Buch, dass es um die Geschichte Israels, um der Juden im damaligen Reich ganz, ganz schlecht bestellt ist. Dazu werden wir auch im weiteren Verlauf kommen. Es sieht danach aus, als ob es bald keine Juden mehr geben würde. Und dann ändert sich alles und am Ende ist die Position der Juden im persischen Großreich eine ganz neue, eine gestärkte und sie können die nächsten Jahre aus dieser Machtposition heraus gestalten. Und wenn das passiert, etwas, was offensichtlich passieren würde, nämlich dass die Juden ausgerottet werden, sie dann aber am Ende gestärkt hervorgehen, das zeigt, dass Gott seine Finger im Spiel hatte und da etwas mitgemischt hat. Wenn wir also in der Bibel von außergewöhnlichen Handlungen Gottes lesen, zum Beispiel Noah und die Arche, Mose, der Auszug aus Ägypten, die Einnahme des Landes Kanaan, David, seine Siege auf den Felden. Da sehen wir, Gott ist am Werk. Da freuen wir uns, diese Geschichten lesen wir gerne und merken, da ist Gott dabei. Da wirkt er. Und Ähnliches könnte man auf uns übertragen, wenn wir erleben, dass Gott Gebete erhört, dass er Wunder tut, Krankheiten heilt, dann wissen wir, Gott ist da. Gott ist am Werk. Es passiert gerade etwas. Er ist da. Aber im Umkehrschluss denken wir dann auch manchmal, wenn gerade nichts passiert, tote Hose ist, kein Gebet erhört wird, dass Gott irgendwie nicht da ist. Und diesen Trugschluss will uns der Autor mit dem Esther-Buch austreiben. Er hat das Buch unter anderem darum geschrieben, damit das jüdische Volk in der damaligen Zeit merkt, hey, wir leben hier im Exil und es passiert nichts. Es passiert nichts. Wir sind doch eigentlich das auserwählte Volk Gottes und es passiert nichts. Wir sind im Exil, eine Generation nach der anderen und wir werden hier bleiben. Ich sterbe hier, meine Kinder sterben hier und es wird sich doch nichts tun. Gott ist nämlich nicht da. Er interessiert sich nicht mehr für uns. Und dann taucht dieses Buch auf, geht von einer Kommune zur nächsten, durch eine Hand der jüdischen Bevölkerung zur nächsten und sie lesen es und merken, Gott ist doch am Werk. Es passiert etwas, auch wenn scheinbar nichts passiert. Aber ein Zufall nach dem anderen führen dazu, dass Gott doch etwas ganz Außergewöhnliches hervorgebracht hat. Das ist eine Botschaft des Esther-Buches. Und lasst uns darum nicht weiterhin an dieser Vorstellung festhalten, wenn wir keine Gebetserhörung erleben, wenn wir nicht sehen, wie Gott Krankheit heilt, wenn wir nicht sehen, wie Gott Beziehungen herstellt, wenn wir nicht sehen, wie Gott innere Wunden heilt, dass er deshalb nicht da ist, dass er deshalb nicht mit uns durch unseren Alltag geht. Nein, das sind keine Kategorien, an denen wir festmachen können, ob Gott da ist. Das sind auch keine Kategorien, an denen wir festmachen können, ob Gott gerade am Werk ist, ob er wirkt, ob er noch das Zepter in der Hand hält. Nein, Gott wirkt auf ganz unterschiedliche Weise. Er hat unendlich viele Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Und wir sehen immer wieder, dass ihm nicht viel daran liegt, ob wir das merken oder nicht. Denn er ist Gott. Er kommt immer an sein Ziel. Manchmal kriegen wir es mit, oft nicht. Er hat seinen Weg dorthin, wo er hin will und geht mit uns in kleinen Schritten oder manchmal auch in großen Schritten auf dieses Ziel zu. Wenn du also gerade in irgendwelchen herausfordernden oder schwierigen Umständen steckst und schon vielleicht über Monate oder sogar Jahre das Gefühl hast, Gott tut nichts, da passiert gar nichts, dann glaube deshalb nicht automatisch, dass Gott nicht dabei ist. Das Esther-Buch berichtet über einen Zeitraum von 10 Jahren. In diesen 10 Jahren gab es unglaubliche Tiefpunkte für das jüdische Volk, wo sie wahrscheinlich schon geglaubt haben, unsere Geschichte ist zu Ende. Aber am Ende der 10 Jahre, wie ich es gerade gesagt habe, geht das jüdische Volk total gestärkt mit einer neuen Identität aus diesem Buch heraus. Und zwischendurch hatten sie sicherlich auch das Gefühl, es ist vorbei. Aber Gott hat gezeigt, es ist nicht vorbei. Er ist da und er ist am Werk, auch wenn sie es nicht merken. Esther, das haben wir heute gesehen und damit komme ich zum Schluss, lebt in einer Kultur und Gesellschaft, die ganz andere Werte verfolgt hat als die jüdische Kultur. Und wir haben auch gesehen, dass sie sich davon in den ersten 2 Kapiteln stark beeinflussen lässt. Dass sie nicht immer nach Gottes Willen fragt. Dass sie seinen Willen nicht auslebt, obwohl sie wusste, dass sie an manchen Stellen eigentlich ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen musste. Sie verfolgt die Werte der Juden nicht sang- und klanglos. Sie macht nicht immer das, was sie eigentlich machen möchte. Und das ist eine Parallele zu uns heute. Wir werden auch manchmal mitgerissen von dem Strudel unserer Gesellschaft, treffen falsche Entscheidungen. Aber das, was Gott versprochen hat, das, was er sich vorgenommen hat, wird immer passieren. Immer. Ausnahmslos. Manchmal passiert es schnell, manchmal dauert es sehr, sehr lange. Aber Gott kommt immer an sein Ziel, mit kleinen oder mit großen Schritten. Nächste Woche, und da ist schon mal die Einladung, werden wir uns mit Kapitel 3 und 4 beschäftigen. Und da kommt eine noch viel größere Herausforderung aus Esther zu. Und wir werden sehen, wie sie sich dann schlagen wird, ob sie sich wieder von der Gesellschaft mitreißen lässt oder einen anderen Weg einschlägt. Dazu dann nächste Woche mehr. Amen.